Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Habt ihr mit eurer Familie oder Freundinnen und Freunden schon geklärt, wie ihr es macht? Also wie ihr Weihnachten feiert? Das ist ja wirklich alles andere als einfach gerade, finde ich. Also mit Blick auf Corona und Omikron zu entscheiden, wie feiert man verantwortungsvoll Weihnachten? Vor allem, wenn man den Appell von RKI-Chef Lothar Wieler im Ohr hat.
Wir alle möchten ja die Feiertage mit Familie und Freunden verbringen, aber wir alle müssen auch gemeinsam dafür sorgen, dass Weihnachten nicht zu einem Kickstart für Omikron wird, sondern im Gegenteil, dass wir diese Zeit zwischen den Jahren wirklich nutzen, um die Dynamik aus dem Infektionsgeschehen rauszunehmen.
Ja, ein Fest für uns, aber nicht fürs Virus. Wie das gehen kann, klären wir gleich hier mit Zeit Online Gesundheitsredakteur Ingo Arzt. Und ihr habt es am Wochenende vielleicht mitbekommen, zum ersten Mal in der Geschichte des Profifußballs ist ein Spiel nach einem rassistischen Vorfall abgebrochen worden. Aaron Opoku vom Drittligisten VfL Osnabrück soll von einem Mann von der Tribüne aus rassistisch beleidigt worden sein. Schiedsrichter Nicolas Winter hat das Spiel dann erst unter und schließlich abgebrochen. Und das ist ein ganz wichtiges Signal gegen Rassismus im Fußball, findet Moderatorin und Ex-Fußballerin Shari Reeves.
Ich habe äußersten Respekt vor diesem Schiedsrichter, der immer noch alleine dasteht mit seinem Schiedsrichterteam zusammen und diese Entscheidung trifft. Die trifft niemand anderen für ihn, sondern er muss eine Momententscheidung treffen, mit deren Konsequenz er letztlich auch leben muss.
Shari hat rassistische Beleidigungen selbst immer wieder erleben müssen. Und mit ihr haben wir über den ganzen Vorfall vom Wochenende gesprochen. Das alles hört ihr im Podcast am Montag, dem 20. Dezember. Viermal schlafen, dann ist Heiligabend.
Deutschlandfunk Nova.
Es hätte so schön sein können. Viele von uns sind doppelt geimpft, teilweise auch schon geboostert, dann noch frisch testen und zack, hätte es ein relativ entspanntes Weihnachtsfest mit Familie und Freundinnen und Freunden sein können. Hätte, wenn es nicht die neue Corona-Variante Omikron geben würde. RKI-Chef Lothar Wieler ist da auch nochmal ganz deutlich geworden.
Daher meine eindringliche Bitte, lassen Sie uns die Feiertage so verbringen, dass sie nicht für das Virus ein Fest wird.
Ja, und da stellt sich halt wirklich die Frage, wie machen wir das jetzt mit Omikron, mit Weihnachten, mit Menschentreffen? Darüber habe ich gesprochen mit Ingo Arzt. Er ist Gesundheitsredakteur bei Zeit Online und schreibt da über die Corona-Pandemie. Ingo, wenn wir auf die Zahlen zu Omikron schauen, wie weit wird Omikron bis Weihnachten in Deutschland verbreitet sein?
Also überhaupt kein Vorwurf an Lothar Wieler und das RKI, aber wir haben einen absoluten Blindflug in Deutschland, was das angeht. Mhm. Die Zahlen, die das RKI veröffentlicht, sind immer total veraltet. Wir wissen jetzt, letzte Woche waren es 300 Infektionen oder so in Deutschland. Wahrscheinlich sind es mittlerweile wesentlich mehr. Wir haben das bei Zeit Online mal modelliert und sind darauf gekommen, dass Omikron zu Weihnachten die dominierende Variante in Deutschland sein wird. Das heißt, die meisten Neuinfektionen werden dann bereits auf Omikron zurückzuführen, es kriegt nur keiner mit.
Was ja dann auch den offiziellen Zahlen wirklich komplett widersprechen würde, jetzt gerade im Moment.
Nicht so richtig, weil die Inzidenzen sind ja heute zum ersten Mal leicht angestiegen. Mhm. Wenn das in den nächsten Tagen so weitergeht, ist das ein deutlicher Hinweis darauf, dass da bereits Omikron im Spiel ist. Das widerspricht nicht den Daten, die Daten gibt es einfach nicht.
Also um das nochmal klar zu machen, es würde nicht reichen, erst nach Weihnachten die Kontakte runterzufahren, entnehme ich jetzt daraus, was du sagst.
Genau, ich würde deutlich empfehlen, das vor Weihnachten schon zu machen. Man muss sich mal anschauen, was der Expertenrat, Expertinnenrat der Bundesregierung am Wochenende veröffentlicht hat. Die haben wirklich eindringlich davor gewarnt, dass sich diese Virusvariante atemberaubend schnell verbreitet, dass hier Kliniken total überlastet sein könnten im Januar, wenn das mal durchschlägt. Und jetzt ist gerade die Phase, in der noch keiner so richtig bereit ist, sich wieder einzuschränken. Und genau in der Phase, eben um Weihnachten und Neujahr, kann dieses Virus sich ungeschränkt ausbreiten. Es kann sich alle 2 bis 4 Tage verdoppeln. Wenn es das alle 2 Tage tut, dann wachen wir im Januar auf und haben Inzidenzen jenseits der 1000. Hm. Ich würde sagen, schränkt euch jetzt schon ein.
Das heißt, Omikron könnte eben schon an Weihnachten dominant sein. Man weiß es eben wegen der schwierigen Datenlage nicht so genau. Weihnachten kommt aber ja trotzdem. Und irgendwie will man ja dann auch ja irgendwie feiern oder Zeit mit der Familie zumindest verbringen. Wie können wir das verantwortungsvoll trotzdem machen? Also reicht das, wenn ich geboostert bin oder sollte ich mich trotzdem auch wirklich immer testen? Was meinst du?
Man muss sich ja den Immunschutz gegen Omikron so vorstellen, dass wir alle so zwei Level wieder abgestuft werden sozusagen. Das heißt, alle, die richtig vulnerabel sind und durch den Booster vielleicht gegen Delta so richtig geschützt gewesen wären, die sind jetzt wieder verletzlicher. Und das muss man im Hinterkopf behalten, je nachdem, wen man treffen will. Deswegen boostern auf jeden Fall, wer es noch nicht gemacht hat, so schnell wie möglich und testen, bevor man sich trifft, auch. Und natürlich, wenn ich ja, Großmama, Großpapa treffe, die besonders alt sind und vielleicht Vorerkrankungen haben, dann am besten mit ein bisschen Vorlauf Kontakte einschränken, damit man sich nicht noch irgendwo was einfängt.
Das heißt, sich im Idealfall vorher selbst ein paar Tage isolieren, dann auch wirklich testen und du würdest schon auch sagen, auch jeden Tag dann testen.
Genau, ich würde sagen, jeden Tag einen Schnelltest, weil das Problem bei Omikron ist ja auch, das ist so übertragbar, wenn ich damit draußen rumrenne, dann kann ich Menschen anstecken, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und da muss man schon aus gesellschaftlicher Verantwortung heraus sich möglichst testen dann.
Und dann wahrscheinlich auch noch eben die anderen Maßnahmen halt irgendwie einhalten, ne? Regelmäßig lüften, vielleicht auch sogar Maske tragen, wie auch immer, Abstand halten. Die Maßnahmen fallen ja nicht einfach weg.
Nein, absolut nicht. Die sind immer noch genauso wichtig wie vorher. Ist total langweilig, aber die Aha-Regeln, die muss man, glaube ich, bis zum Ende der Pandemie einfach predigen.
Ist natürlich bei so einem Weihnachtsessen schwierig, ne? Maske tragen oder so, Abstand halten. Ja, weiß man auch nicht so genau, wie man das machen soll dann.
Das stimmt, aber ich meine, testet euch vorher, schränkt euch ein und dann würde ich schon beim Bratenessen die Maske ablegen und wahrscheinlich, wenn es gemütlich wird. Wenn man es verantworten kann, dann nehmt die Maske ab und habt ein schönes Weihnachtsfest und schränkt euch an anderer Stelle ein.
Wie sieht es mit Menschen aus, die ungeimpft sind? Also was würdest du da sagen, wie sollten die sich an Weihnachten verhalten? Überhaupt irgendwen treffen?
Du, es sind nicht alles Querdenker, muss man dazu sagen.
Nee, klar.
Aber,
ja.
Aber klar, impft euch so schnell wie möglich. Und wenn ihr nicht geimpft seid, also man muss sich bewusst machen, dass Omikron so ansteckend ist, wenn man jetzt nicht geimpft ist und noch kein Corona hatte, also nicht genesen ist, dann wird man das sehr wahrscheinlich sehr schnell kriegen. Die Wahrscheinlichkeit steigt einfach immens an. Das heißt, wenn man so das Gefühl hat, ich habe das bisher noch nicht gemacht, ich habe so ein bisschen Angst davor, ich weiß nicht so richtig, jetzt ist die Zeit, nicht mehr darüber nachzudenken, sondern es einfach zu tun. Und wenn man eben zu Weihnachten jetzt nicht geimpft ist, ja.
Dann ist natürlich
dann
jetzt zu spät für Weihnachten.
Dann ist zu spät. Also schränkt euch einfach noch mehr ein, so gut wie es geht und testen. Bevor ihr irgendjemand trefft zu Weihnachten und wenn die Oma schwer krank ist, dann besucht sie bitte gar nicht. Schickt einen anderen Verwandten hin, der oder die geimpft ist.
Wie wir Weihnachten feiern, ohne dass die Feiertage zu einem Fest für Corona werden, darüber habe ich mit Ingo Arzt, Gesundheitsredakteur bei Zeit Online gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
70,3%. So viele Menschen sind in Deutschland inzwischen vollständig geimpft. Über 31% sind geboostert. Das heißt, da ist noch Luft nach oben. Vor allem bei den Erst- und Zweitimpfungen. Da stockt es nämlich seit einiger Zeit. Jetzt könnte es eine Alternative für Menschen geben, die bisher vielleicht eher skeptisch waren, was das Thema Impfen angeht. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA, die hat heute nämlich die Zulassung eines neuen Impfstoffs empfohlen. Dabei geht es um einen Protein-Impfstoff des US-Herstellers Novavax. Und nach so einer EMA-Empfehlung ist das in der Regel eine reine Formsache, dass der Impfstoff dann auch in der EU zugelassen wird. Heißt, im neuen Jahr könnte dann mit dem Novavax-Impfstoff geimpft werden. Was dieser Impfstoff kann und ob der Impfkampagne einen neuen Schub geben könnte, darüber habe ich mit Anne Tepper aus unserem Deutschlandfunk Nova Wissensteam gesprochen. Anne, was genau ist das denn für ein Impfstoff?
Novavax wird oft als Totimpfstoff bezeichnet. Das sind die Impfstoffe, bei denen direkt inaktivierte, also sozusagen tote Viren oder Viruspartikel geimpft werden. Mhm. Diese Art von Impfstoffen, die ist altbekannt, im Gegensatz jetzt zu den neueren mRNA-Impfstoffen oder Vektorimpfstoffen. Bei denen wird ja ein Bauplan geimpft, sozusagen für die Viruspartikel, also für das Spike-Protein. Aber bei Novavax, da gibt es jetzt solche Umwege nicht. Da werden die Spike-Proteine vom Coronavirus direkt geimpft. Und weil da Proteine geimpft werden, wäre der passendere Fachausdruck dann auch eben nicht tot, sondern Proteinimpfstoff. Also konkret sieht das dann so aus, dass dafür eine Art Virus im Labor nachgebaut wurde mit einem Nanopartikel in der Mitte, eine Kugel, an der dann die Spike-Proteine vom Coronavirus sitzen. Und wenn das als Impfstoff in den Körper gespritzt wird, dann reagiert darauf auch das menschliche Immunsystem.
Das menschliche Immunsystem reagiert. Wie sieht's denn mit Impfreaktionen bei Novavax aus?
Also Studien deuten darauf hin, dass die Nebenwirkungen eher geringer ausfallen als bei den mRNA- und Vektorimpfstoffen. Mhm. Das liegt vielleicht auch daran, dass Novavax kein Erbgut enthält. Das sorgt nämlich für eine heftige Reaktion im Körper und damit aber eben auch für ein gutes Training für die Abwehrkräfte, um Antikörper zu bilden.
Und heißt dann eine geringere Immunantwort, weniger Nebenwirkung vielleicht, heißt das dann auch, dass der Impfstoff weniger wirksam ist?
Nein, also dafür werden Wirkverstärker eingesetzt. Bei Novavax ist das ein Stoff aus dem Seifenbaum, den Novavax aber neu aufbereitet hat. Das heißt, ein Teil davon ist als Nanopartikel im Impfstoff enthalten. Mhm. Und solche Wirkverstärker sorgen dann dafür, dass das Immunsystem so richtig eben auf das Spike-Protein anspringt und eben auch viele Antikörper bildet.
Was kann man denn Stand jetzt sagen, wie wirksam dieser Novavax-Impfstoff dann im Endeffekt ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Also in den Studien, die zu Novavax durchgeführt wurden, schützte der Impfstoff ziemlich gut vor einer Corona-Infektion. Das heißt, er hatte eine Wirksamkeit von 90%, also ähnlich gut wie die Impfstoffe von Moderna und Pfizer-BioNTech. Allerdings wurden in den Studien nur die Wirksamkeit gegen die ursprüngliche Variante beziehungsweise gegen die Alpha-Variante getestet. Und in Deutschland ist aber mittlerweile die Delta-Variante viel stärker verbreitet.
Ja, und dann kommt ja jetzt auch noch die Omikron-Variante.
Genau, also es ist noch einiges unklar. Der Hersteller hat aber schon erklärt, dass er da eine Anpassung gerade prüft an Omikron.
Jetzt hat man ja häufiger gehört, dass so Totimpfstoffe oder eben Proteinimpfstoffe bei ImpfskeptikerInnen vielleicht so als sicherer gelten. Novavax, hast du ja schon gesagt, wird im weiteren Sinne auch als Totimpfstoff bezeichnet. Glaubst du, dass der die Impfkampagne dadurch weiterbringen könnte, also dass sich auch Menschen impfen lassen, die bisher vielleicht skeptisch waren?
Das könnte natürlich sein, und zwar dann, wenn sich jetzt tatsächlich Menschen impfen lassen, die bisher skeptisch waren gegenüber den mRNA-Impfstoffen. Aber eine Studie der Uni Erfurt, die ist da in der Umfrage zu einem etwas anderen Ergebnis gekommen. Solange die Zulassung des Impfstoffs noch weit weg war, also ja, sagen wir eine theoretische Möglichkeit nur, da war das Vertrauen in die Totimpfstoffe relativ hoch. Aber wenn dann die Teilnehmenden bei der Umfrage sich vorstellen sollten, die Zulassung steht kurz bevor, dann sank das Vertrauen.
Das heißt, da ist auch noch nicht gesagt, dass dieser Impfstoff dann von ImpfskeptikerInnen wirklich genutzt wird. Die Arzneimittelbehörde der EU, die EMA, hat heute grünes Licht für einen neuen Corona-Impfstoff gegeben. Was der kann, hat euch Anne Tepper aus den Wissensnachrichten erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, das hat es so bei einem Profifußballspiel noch nie gegeben. Nachdem ein Spieler rassistisch beleidigt wird, schickt der Schiedsrichter beide Teams erstmal in die Kabinen. Nach einer guten halben Stunde ist dann klar, das Spiel wird nicht wieder angepfiffen. Spielabbruch. Es geht um das Drittligaspiel zwischen dem VfL Osnabrück und dem MSV Duisburg gestern. Da soll ein Mann, VfL-Spieler Aaron Opoku, von der Tribüne aus als Affe bezeichnet haben, als der eine Ecke schießen wollte. Und auch Affenlaute sollen gefallen sein. Schiedsrichter Nicolas Winter hat die Situation im Anschluss so beschrieben.
Ich habe versucht, mich direkt um ihn zu kümmern und habe gesehen, wie schockiert er war und dass er auch gar nicht richtig aufnahmefähig war, als ich ihn ansprechen wollte, wie es ihm geht, was passiert ist.
Ja, deswegen eben auch der Spielabbruch. Der Fan bestreitet das übrigens. Er sagt, er habe einen Mitspieler von Opoku gemeint und nicht Opoku selbst. Die Ermittlungen laufen da. Aber auch egal, wie dieser Fall am Ende ausgeht, dass schwarze Fußballerinnen und Fußballer mit Affenlauten beleidigt oder als Affe tituliert werden. Also Rassismus im Fußball, das gibt's leider immer noch und immer wieder. Und deswegen wollen wir darüber sprechen mit der Moderatorin und Ex-Fußballerin Shari Reeves, die auch diese Erfahrung schon machen musste. Hallo Shari.
Hallo, grüß dich, Rahel.
Shari, was waren deine ersten Gedanken, als du von diesem Vorfall gestern gehört hast?
Ja, also grundsätzlich ehrt es natürlich den DFB, dass es mittlerweile ganz klare Regularien gibt. Ich meine, es gibt so eine Art Drei-Stufen-Plan, das ist Stufe 3. Dass man dann in einer solchen Situation sofort reagiert als Schiedsrichterteam und ein solches Spiel dann erstmal abbricht. Und wo ich echt großen Respekt doch habe, weil das in dem Moment ja auch eine Schiedsrichterentscheidung ist. Und Nicolas Winter hat natürlich absolut richtig entschieden, meines Erachtens nach. Und was ich wichtig dabei finde, ist, dass er sofort sich um den Spieler gekümmert hat. Du hast ja gerade eben gesagt, dass derjenige, von dem es ursprünglich kam, ist ja natürlich auch immer ein Kollektiv, der war es ja nicht alleine, aber dann ist ja meines Erachtens nach die Ursache, so wie ich das verstanden habe, direkt gesagt hat, er hätte einen anderen Spieler gemeint. Das ist ja totaler Quatsch. Es gibt diese Situation, das wissen wir Spielerinnen oder ehemaligen Spielerinnen und Spieler natürlich auch, wenn jemand Richtung Ecke geht. Also in der Kreisklasse gehen 10 Leute Richtung Ecke, weil sich nicht entscheiden können, wer schießt. In der Bundesliga oder auch in der dritten oder zweiten Liga ist es eine einzige Person. Und genau in dem Moment, wo er Richtung Ecke geht, kommen diese Affenlaute. Also das ist eine ganz schwache Entschuldigung. Aber um nochmal auf die Situation zu sprechen zu kommen, ich finde, dass eine ganz große Tat des Schiedsrichters, sich so zu entscheiden und letzten Endes auch das Spiel abzusagen, weil wir haben ja gerade so eine globale Traumatisierung. Und ich finde, wenn in einer solchen Situation sowas Persönliches dann noch oben drauf kommt und man weiß ja eben auch nicht, was ist dem Ganzen vorausgegangen, vielleicht ist er morgens auch schon beleidigt worden, als er auf die Straße gegangen ist, wissen wir ja alle nicht. Nur wenn der so schockiert gewesen ist, wird es sicherlich für ihn auch kein Einzelfall gewesen sein für den Spieler.
Du hast jetzt auch gesagt, das ist ja ein Vorfall, der leider nicht zum ersten Mal passiert, hast auch selbst Erfahrungen damit machen müssen. Auch viele andere Spielerinnen und Spieler erleben das immer wieder. Jetzt ist das erste Mal, dass so ein Spiel danach abgebrochen worden ist. Da denkt man sich ja dann schon, warum ist das nicht viel früher schon mal passiert? Also müssten wir da nicht eigentlich schon viel weiter sein?
Ja, grundsätzlich schon. Aber man muss ja auch mal gucken, durch George Floyd ist einiges in der Welt bewegt worden. Und der großartige Vorteil, den wir heutzutage haben, ist das Internet. Durch das Internet ist wesentlich schneller kommuniziert worden. Und das hat natürlich auch gezeigt, dass sehr, sehr viele Menschen auf der Welt Anteilnahme gezeigt haben. Und es ist immer so viel einfacher natürlich, logischerweise, genauso wie hier im Kollektiv rassistisch sich geäußert wird, es ist so viel einfacher im Kollektiv natürlich auch für das Miteinander einzustehen. Und das ist halt ganz, ganz wichtig, weil man hat ja auch mitgekriegt, dass direkt es Gesänge gab von Seiten der Fans, die gesungen haben, Nazis raus, etc. pp. Das zeigt ja auch, dass der große Teil der Menschen natürlich gegen Rassismus ist und beziehungsweise für ein gemeinsames Zusammensein. Und ich finde, was ganz wichtig ist, es gibt viele Leute, die kritisieren, dass das passiert ist. So ein Spieler, ja, warum muss man das direkt abbrechen? Aber die Aufnahmefähigkeit der Gesellschaft ist gerade, wenn es um negative Nachrichten geht, immer sehr groß. Und darum ist es total wichtig, in dieser Situation ein solches Zeichen zu setzen, weil natürlich die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen viel größer ist. Es ist ja viel, viel spannender anscheinend für viele, als zu sagen, heute scheint die Sonne. Von daher finde ich das wichtig und richtig, was da passiert ist. Und nochmal, ich habe äußersten Respekt vor diesem Schiedsrichter, der immer noch alleine da steht mit seinem Schiedsrichterteam zusammen und diese Entscheidung trifft. Die trifft niemand anderen für ihn, sondern er muss eine Momententscheidung treffen, mit deren Konsequenz er letztlich auch leben muss.
Glaubst du, dass so ein Spielabbruch, dieses Zeichen, was da jetzt eben auch gesetzt worden ist, dass das wirklich auch nachhaltig dazu beitragen kann, dass Rassismus, rassistische Anfeindungen im Fußball vielleicht weniger werden?
Absolut. Ich komme gerne noch auf das Thema George Floyd zu sprechen. Man hat ja damals schon gesehen, dass weltweit die Menschen auf die Straße gegangen sind, dass es eine Bewegung gegeben hat, die außerhalb der USA stattgefunden hat, dass es ein Kollektiv, ein gesellschaftliches Kollektiv global gesehen gegeben hat, wo eigentlich ganz klar war, wir wollen teilhaben daran, ein Zeichen zu setzen, weil wir sind für das gemeinsame Miteinander und nicht für Rassismus. Und hier ist es genauso. Hier ist ein Zeichen gesetzt worden. Irgendwann muss es immer einen Anfang geben. Ja, das ist so wie, was war zuerst da, das Huhn oder das Küken. Ja. Und es ist total wichtig, dass jemand diesen ersten Schritt geht, um eben zu zeigen, das geht so nicht. Mit uns geht das nicht. Weil wenn man immer wieder drüber hinwegsieht und eben kein Zeichen setzt und irgendeiner muss immer das Arschloch sein. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Schiedsrichter das in dem Moment war. Aber es gibt ja andere Lebenssituationen. Irgendeiner muss immer diese blöde, unangenehme Situation übernehmen und diesen ersten, berühmten ersten Schritt gehen. Das war wichtig und es wird sich in Zukunft zeigen, wie wichtig das war. Ich meine, der hat sich ja jetzt schon in die Bücher der Fußballhistorie eingeschrieben. Es wird immer der erste Schiedsrichter gewesen sein, der diesen Schritt gegangen ist. Und egal, welche Regularien es gibt da draußen, es gibt eine klare Entscheidung von Seiten des DFBs. Fakt ist, er hat diese Entscheidung zusammen mit seinem Schiedsrichterteam alleine getroffen. Da ziehe ich einen Hut vor und vor allem der Tatsache, dass er sofort um diesen Spieler gekümmert hat und die Situation verstanden hat, weil das zeigt ja auch von Empathie. Also das kommt ja auch noch dazu. Und ich hoffe natürlich, das noch dazu sagen zu können, dass der Spieler selber mittlerweile da auch in irgendeiner Weise entweder jemanden hat, der mit ihm darüber gesprochen hat oder da irgendwie anders drauf klarkommt. Ich kann nur für mich sagen, es ist natürlich eine traurige Ausrede, letzten Endes zu sagen, ich habe jemand anders gemacht. Das ist ja totaler Bullshit. Das ist ja Quatsch.
Sagt Shari Reeves über die Entscheidung von Schiedsrichter Nicolas Winter, gestern das Spiel abzubrechen nach rassistischen Anfeindungen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Polen ist ja gerade dabei, eine Mauer zu bauen, und zwar im Grenzgebiet zu Belarus, um geflüchtete Menschen daran zu hindern, auf diesem Weg in die Europäische Union zu kommen. Und über diese sehr dramatische Situation in der Region und was das für die Menschen dort bedeutet, haben wir auf Deutschlandfunk Nova auch immer wieder gesprochen. Auch dass Hilfsorganisationen den Bau dieser Mauer verurteilt haben. Es gibt jetzt aber auch von anderer Seite scharfe Kritik, nämlich von polnischen WildtierforscherInnen. Verena von Keitz aus unserem Team, du hast dich heute mit dem Thema beschäftigt. Warum ist diese Mauer auch aus Sicht von WildtierforscherInnen und Forschern ein Problem?
Also diese Mauer ist ein Problem, weil sie Tiere daran hindert, hin und her zu kommen in diesem großen Gebiet. Also diese Mauer, muss man sich vorstellen, ist auf einer Strecke von 187 Kilometer an der Grenze zu Belarus geplant. Und zwar quer durch den Białowieża Nationalpark. Das ist der letzte große und relativ intakte Urwald in Europa. Ist UNESCO-Welterbe und steht eben zum Teil auf polnischem und zum Teil auf belarussischem Gebiet.
Das heißt, in diesem Nationalpark, in diesem letzten Urwald in Europa, da leben wahrscheinlich auch viele Tierarten, die noch, die sehr, sehr selten geworden sind.
Ja, genau. Also zum Beispiel Wisente, diese europäischen Bisons, die sind sehr selten. Braunbären, Wölfe, Luchse und auch viele, viele andere Wildtiere. Insgesamt mehr als 12.000 Arten. Mhm. Das schreibt die Wildtierforscherin Katarzyna Nowak von der Universität Warschau mit zwei Kollegen auf dem Wissenschaftsportal The Conversation. Und viele dieser Wildtiere, die werden die Mauer, von der jetzt schon erste Fundamente offenbar gelegt sind, einfach nicht überwinden können.
Weil die zu hoch ist oder warum?
Ja, zum einen, weil die zu hoch ist. Also es wird eine 5,5 Meter hohe Stahlkonstruktion. 50.000 Tonnen Stahl sollen darin verbaut werden. Obendrauf noch Stacheldraht. Also dadurch ist es eben auch gefährlich zu überwinden. Das Ganze wird noch mit Sensoren und Kameras ausgestattet und auch beleuchtet. Auch das könnte Tiere stören.
Das klingt so wie die Mauer, die Ex-US-Präsident Donald Trump auch angefangen hat, zwischen Mexiko und den USA.
Ja, genau, so ungefähr wird die wohl auch sein. Übrigens hat sich bei der Mauer zwischen Mexiko und den USA schon ziemlich krass gezeigt, dass sie eine Falle ist für viele Tiere, die sich darin verfangen, festhängen oder eben einfach nicht weiterkommen. Also sie laufen dahin und kommen nicht weiter, laufen immer daran lang und verdursten dann, wenn die Wasserstellen zum Beispiel auf der anderen Seite sind, oder sie werden leichte Beute für Raubtiere.
Auf Autobahnen gibt es ja manchmal solche grünen Brücken, da können die Wildtiere dann drüber laufen. Gibt es bei dieser geplanten Mauer da gar keine Stellen, wo Wildtiere vielleicht durchkommen könnten?
Nee, dieser Aspekt ist offenbar überhaupt nicht mitgedacht worden, das sagen die polnischen WildtierforscherInnen, die sich übrigens seit Jahrzehnten mit der Tier- und Pflanzenwelt von Białowieża Urwald befassen. Für den Artenschutz ist es aber extrem wichtig, also den Lebensraum von Tieren und Pflanzen grenzüberschreitend zu betrachten und auch zu schützen, auch weil die Habitate weltweit sowieso immer kleiner und zerstückelter werden durch uns Menschen.
Wenn man jetzt ein Vogel ist, dann kann man wahrscheinlich einfach rüberfliegen über diese Mauer, oder?
Ja, einige Vogelarten können das bestimmt, aber selbst für manche Vögel ist so ein Bollwerk auch eine Sackgasse, denn einige Vogelarten, die fliegen einfach nicht so besonders hoch. In Białowieża ist es zum Beispiel, sind es Raufußhühner, die das irgendwie nicht schaffen, weil die so niedrig fliegen. Und in Mexiko ist da eine kleine Eulenart bekannt geworden, weil sie es nicht geschafft hat, über diese Mauer rüber zu fliegen. Und ein anderes Problem ist auch, dass viele Arten sich wegen des Klimawandels im Moment eigentlich neue Lebensräume suchen müssten und weiterwandern müssen, und dadurch werden sie natürlich auch gehindert durch so eine Barriere.
Das ist jetzt aber ein Aspekt, den die polnische Politik überhaupt nicht interessiert, oder wie sieht's aus?
Offenbar nicht. Also Polen hat sich ja das auch nicht als erstes Land ausgedacht, seine Grenze gegen Einwanderung mit so einer Mauer abzuschotten. Seit etwa 15 bis 20 Jahren werden eigentlich überall auf der Welt und auch viel in Europa immer mehr Ländergrenzen mit Zäunen oder Mauern abgeriegelt, die früher so grüne Grenzen waren, ne, wo dann quasi nur ein Fluss das abgegrenzt hat oder so. Und das hat vor 5 Jahren auch eine internationale Studie gezeigt. Und Artenschützer und TierforscherInnen, die kritisieren seit langem, dass die Auswirkungen, die das auf Wildtiere hat, einfach ignoriert werden.
Was schlagen die Forschenden denn jetzt in dem konkreten Fall von dieser polnischen Mauer vor, um den Tieren zu helfen?
Also sie sagen, dass es durchaus möglich ist, die Auswirkungen der Grenzbarriere abzumildern. Dafür müssten die Zäune aber ganz anders konzipiert sein und man müsse untersuchen, welche Arten und Lebensräume auch besonders beeinträchtigt werden durch so eine Sperre, in welchen Bereichen zum Beispiel auch besonders viel Wildtier-Traffic ist. Aber nach ihrem Wissen gibt es bisher keinerlei Bewertungen der ökologischen und auch der sozialen Kosten zur polnischen Grenzbarriere. Und umso wichtiger sei es, sagen sie, dass sich auch ArtenschützerInnen Gehör verschaffen bei dem Thema.
Die geplante polnische Mauer im Grenzgebiet zu Belarus hat auch Auswirkungen negative auf die Wildtiere dort. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Verena von Keitz hatte die Infos für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Vorweihnachtszeit. Es ist ja so die klassische Plätzchenzeit. Das ist die Zeit, in der wir Geschenke kaufen. Es ist aber auch die klassische Spendenzeit. Also ungefähr ein Fünftel des gesamten Jahresaufkommens der Spenden in Deutschland, die entfallen auf den Dezember, auf die Vorweihnachtszeit. Und was diese Zahl aber nicht zeigt, das sind die Probleme, die viele von uns damit haben, bis sie sich entschieden haben. Also für welchen Zweck soll ich spenden? An wen genau und wie viel? Und deswegen hat sich unser Reporter Stefan Beuting mal damit beschäftigt, mit dem alljährlichen vorweihnachtlichen Spendendilemma und wie wir da vielleicht rauskommen.
5,4 Milliarden Euro wurden 2020 gespendet. Der Markt ist riesengroß, er wächst und in der Vorweihnachtszeit merken wir, da wollen viele was vom Kuchen abhaben.
Also das Setting ist, es ist bald Weihnachten und jetzt kriege ich wahnsinnig viele E-Mails über Verteiler oder so Werbebotschaften per Post.
Das Gemeine daran, wer wie Katja öfter mal spendet, der bekommt immer mehr Angebote.
Ich glaube, ich bin einfach überfordert tatsächlich. Also es ist so ein bisschen, ich habe die Tage noch gedacht, so Mensch, da sind so viele gute Sachen dabei und so viele gute Projekte, die ich eigentlich alle gerne unterstützen würde. Aber ich bin einfach schlicht überfordert mit der Menge an Sachen, die auf mich einprasselt.
Die Ausgangslage ist unangenehm, aber nicht ganz neu. Overchoice heißt das Phänomen. WirtschaftspsychologInnen haben das an Marmeladensorten im Supermarkt belegt. Zu viel Auswahl führt zu Stress. Und der führt dazu, dass gar keine Entscheidung getroffen wird.
Auf jeden Fall. Nee, ich mach's dann wann anders, guck mir später nochmal die Sachen an, wenn ich mehr Ruhe habe und dann ist gar nichts passiert am Ende.
Das wollen wir in diesem Jahr verhindern und dabei helfen soll uns Sebastian Schwieker.
Das ist ein Grund, dass es einfach ja, in Deutschland allein 600.000 gemeinnützige Organisationen gibt und das natürlich schwer ist, da sich für die richtige zu entscheiden oder sich dann auch gut damit zu fühlen.
Aus diesem Grund hat Schwieker vor 2 Jahren eine Plattform gegründet, effektiv-spenden.org. Er schlägt vorab ein paar Fragen zu beantworten. Die erste fragt nach dem Solidaritätsradius, nach dem Wo.
Wo möchte man dann helfen?
Lokal, in der Nachbarschaft, in der Region. Das hat den Vorteil, ich sehe direkt den Effekt. Andererseits, in anderen Ländern sind die Probleme oft so groß, dass ich mit wenig Einsatz viel bewirken kann. Low-hanging fruits, nennt Schwieker das.
Für mich ist, glaube ich, auch nicht schlimm, wenn es am anderen Ende der Welt ist.
Katjas Spendenfokus? Gerne überregional. Katjas Spendenziel, Frauenrechte, feministisches Empowerment.
Die letzte Spende, die ich gemacht habe, war an Frauen, eine Frauenorganisation in Afghanistan, wo ich dachte, okay, bei denen ist es wirklich gerade richtig schrecklich.
Der Bereich humanitäre Hilfe ist der mit Abstand größte. 3/4 aller Spenden aus Deutschland gehen dahin. Natur- und Tierschutz nur 10%, Tendenz steigend. In allen Fällen ist emotionale Betroffenheit ein häufiger Einstieg. Aber dann rät Schwieker dazu, einen Schritt zurückzutreten. Seine Entscheidungshilfe bevorzugt das Fördern, was effizient ist. Das herauszufinden ist aber gar nicht so einfach. Ein Beispiel dafür? Eine Studie darüber, wie du idealerweise Kindern in Afrika den Schulbesuch ermöglichst.
Und ein Ansatz war, für Mädchen Stipendien zu vergeben. Und das hatte auch einen positiven Effekt.
Stipendien waren besser als keine Stipendien. Aber runtergerechnet auf den einzelnen Spendeneuro gab es eine weitaus effektivere Möglichkeit. Eine mit größerem Hebel.
Dass man denen Entwurmungstabletten gegeben hat. Weil leider in sehr armen Regionen immer noch ganz viele Kinder an parasitären Würmern leiden. An denen stirbt man in der Regel nicht, aber man ist insgesamt krankheitsanfälliger, was dazu führt, dass man weniger Zeit in der Schule verbringt.
Das Ziel? Schulbildung. Die Methoden? Unterschiedlich wirksam. Welche Projekte wie wirksam sind, das ist gar nicht so leicht herauszufinden. Erste Orientierung geben Seiten wie die von Schwieker.
Klar, wenn du Geld spendest, möchtest du ja auch, dass du weißt, dass damit irgendwas gemacht wird, was du gut findest. Ich glaube, das gehört zum Spenden ja auch dazu, ne?
Wenn ich weiß, für welches Ziel ich spende und wie ich das effektiv einsetze, dann muss ich noch wissen, wie viel. Die unter 30-Jährigen spenden bei uns pro Jahr in etwa 100 Euro für gemeinnützige Zwecke. Viele sind trotzdem unsicher, wie viel denn jetzt richtig ist.
Ich denke auf jeden Fall immer, dass ich zu wenig spende. Ich denke auf jeden Fall, dass ich noch viel mehr spenden könnte.
Bleibt noch die Frage, was tun, wenn die Spendenüberweisung raus ist? Also wenn ich ins afghanische Frauenprojekt oder für die Wurmkuren gespendet habe, soll ich dann anderen davon erzählen? Katja sagt, dass sie das nicht gerne tut, dass sie es noch nicht mal von der Steuer abzieht.
Ja, absolut. Also auch als, da sind, glaube ich, die Deutschen ein bisschen zurückhaltender als vielleicht im angloamerikanischen Raum. Aber genau, ich wüsste nicht, warum man davon nicht erzählen kann. Und im Zweifelsfall dient man halt auch immer als Vorbild. Ja, also man kann es auch einfach aus altruistischen Gründen, sollte man sich dazu motivieren, davon zu erzählen und andere anzuregen, es auch gleich zu tun, selbst wenn man keine Lust darauf hat.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.